wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 5. September 2022. Ja, der Spätsommer hat hier begonnen, bei euch sicherlich auch. Man sieht schon eine ganz, ganz leichte Laubverfärbung, aber da gebe ich einfach weiter an unseren Mega-Hyper-Super-Trooper-Wetterexperten Andreas Popp. Good morning.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, also von einer richtigen Verfärbung kann man noch nicht sprechen. So ein leichter Gelbstich kommt in manche Blätter rein. Wir haben ja gerade gestern mit einigen telefoniert und da hatten wir unter anderem auch mit Bild telefoniert und da ist man doch in Deutschland tatsächlich nicht ganz so grün, wie es hier ist, weil da doch diese Trockenheit sehr viel stärker ins Gewicht fällt. Das scheint ein Unterschied zu sein. Aber der eigentliche Indian Summer, kommen wir zum Wetter erst, der Indian Summer beginnt im Oktober erst richtig und dann kommt diese wunderbare Farbenpracht, die einem manchmal wirklich Tränen in die Augen treiben kann. So schön ist das wirklich. Gut, heute zum Wetter. Es wird heute sonnig werden. Es wird Mitte 20 Grad, ein ganz normaler Sommertag. Wenn wir Glück haben, könnte es heute Abend ein bisschen regnen. Wir warten darauf, weil morgen wird es schon wieder ganz schön und sonnig werden. Der See changiert in einem Silbergrau wie gehabt und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen dazu.
Und das ist selten bei dir, Andreas. Aber wir haben ja auch genügend Themen, zum Beispiel der heiße Herbst beginnt ja doch in gewisser Weise jetzt, denn es wird demonstriert. Die großen Demonstrationen haben angefangen. Alleine in Leipzig sind tausende Menschen angemeldet. 5000 heißt es offiziell. Aber diese Montagsdemo, die wird wahrscheinlich mindestens doppelt so groß werden. Das erwarten alle. Ja, die Bild-Zeitung sagt, das wird bestimmt auch alles gefährlich. Denn dort treffen sich Linke, Linksextreme, Rechtsextreme, Reichsbürger, Corona-Querdenker, so wird das hier aufgeführt. Und im Zentrum steht die Kundgebung der Linken ab heute 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit an der Oper. Da sind dann auch Bundestagsabgeordnete wie Sören Pellmann und der Ex-Fraktionschef Gregor Gysi. Und was machen die? Sie gehen natürlich gegen die Energiepolitik der Regierung auf die Bühne. Sie rechnen alleine bei Ihnen schon mit mehreren tausend Teilnehmern. Sie fordern unter anderem auch die Mehrwertsteuer bei Grundnahrungsmitteln auszusetzen. Und bei den Leipziger Linken heißt die Überschrift: Niemand soll im Winter hungernd im Dunkeln und Kalten sitzen. Andreas, auf der anderen Seite ist das rechte Lager, wo Jürgen Elsässer oder auch Ex-AfD-Politiker wie André Poggenburg sind, die Freien Sachsen sind da. Und ja, man demonstriert natürlich auch genau gegen diese sozialen Abstiege in Deutschland. Und du hast es vorausgesagt, beziehungsweise durch einige deiner Informanten auch natürlich die Berichte gesehen, dass große, ja, nicht nur Demonstrationen, sondern Protestaktionen, die auch in Gewalt ausarten könnten, eben auch von der Regierung erwartet werden.
Ja, das kann ich natürlich nicht auf meine Fahne schreiben, dass ich das vorausgesagt habe, sondern das haben ganz viele und durch Experten haben wir natürlich gerade in den Ministerien selbst unglaublich viele Informationen dazu bekommen, dass man damit rechnet. Und was mich hier schon wieder lustig stimmt, ist tatsächlich, das kann man wirklich nur noch mit einem Grinsen sehen, dass da wieder schon von links und rechts eingeteilt wird. Was spielt es eigentlich für eine Rolle, ob einer links oder rechts ist, unabhängig davon, was das überhaupt ist, wenn Bürger auf die Straße gehen und demonstrieren gegen eine Energiepolitik, weil sie die Energiepreise nicht bezahlen können. Was ist das für ein Irrsinn, da noch zu diskutieren? Das wäre so, als ob man sagen würde, dass sind Katholiken, die auf die Straße gehen, oder das sind irgendwelche anderen Gruppen oder Moslems, die auf die Straße gehen. Darum geht es doch gar nicht. Hier tritt weder jemand für rechtes oder linkes Gedankengut auf. Übrigens, ich kenne sehr viele Menschen, die man als rechts bezeichnet, auch als links bezeichnet, aber ich habe noch nie einen gesehen in meinem Umfeld, der mit irgendwelchen weder rechts- noch linksextremistischen Äußerungen um sich schlägt. Das sind einfach diese billigen Totschlagargumente und man merkt so die Erbärmlichkeit, in der die Politik und die Medien angekommen sind, von Tag zu Tag mehr. Und diese Waffe wird immer stumpfer und man kann drauf reiten mittlerweile. Und wenn es dann heißt, achten Sie da drauf, was Nancy Faeser gesagt hat, mit wem Sie da laufen, denn wenn da eventuell ein Rechter oder ein Linker dabei sind, am besten gar nicht mitlaufen, dann hat man die Sicherheit, dass keiner dabei dabei ist. Also das ist für mich immer so absurd, denn dann wird ja letztlich das Demonstrationsrecht komplett eliminiert und das ist offenbar auch das Ziel. Also es ist so durchsichtig, das Ganze.
Ja, und es ist natürlich auch die Polizei vor Ort bei diesen 6 Demos in der Leipziger Innenstadt mit einem Großaufgebot. Da heißt es von Seiten einer Polizeisprecherin, wir stellen uns auf ein Versammlungsgeschehen mit einer angezeigten Teilnehmerzahl im mittleren vierstelligen Bereich ein. Die Polizeidirektion hat sich daher Unterstützung auch von der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei geholt. Und auch Thüringen wird darüber hinaus in Form eines taktischen Lautsprechertrupps im Einsatz sein. Polizeihubschrauber stehen zur Verfügung, sollen die Lage aus der Luft im Blick behalten. Und diese Sprecherin sagte, aufgrund der Anzahl der bereits angemeldeten Versammlungen und auch der zu erkennenden Mobilisierung in den sozialen Netzwerken handelt es sich um eine große Einsatzlage, die es zu bewältigen gilt. Also man stellt sich da schon gleich zu Beginn dieser Herbstdemonstrationswelle ja auf vieles ein.
Auch da werden die typischen Narrative und Absurditäten wieder deutlich. Wie viele haben sich zu einer Demonstration eigentlich angemeldet? Also für mich stellt sich die Frage, in einer Demokratie, und so wird es ja bezeichnet, demokratische Prinzipien in einer Republik, so wird es genau bezeichnet, sind Demonstrationsrechte einfach vorhanden. Die muss man normalerweise nicht einmal anmelden und eine Teilnehmerzahl kann auch nicht von denjenigen begrenzt werden, gegen die ja demonstriert wird, nämlich gegenüber diese staatlichen Regularien. Also hier wird das wieder so ganz deutlich, in welcher Absurdität das Ganze mehr oder weniger abläuft und man hier darstellt, als würden die Leute sich nicht an die Anmeldeformulare halten, die sie ausfüllen mussten, um dann zu demonstrieren. Übrigens gibt es auch ein Widerstandsrecht gemäß Artikel 20 Absatz 4 im Grundgesetz, wenn man mit den politischen Situationen nicht zufrieden ist und gegen einen Widerstand, da kann der Staat nichts machen und den braucht man auch nicht anmelden. Denn keiner würde eine Widerstandsdemonstration zulassen, wenn der Genehmiger derjenige wäre, gegen den überhaupt dieser Widerstand läuft. Das Ganze ist ein solches Paradoxon, das einem wirklich nur noch übel werden kann. Oder man kann es eben halt mit Humor nehmen.
Ja, die Agenda der Bundesregierung, die lautet ja eben Green Deals. Wir setzen auf alternative Stromerzeugungsprodukte. Wir wenden uns von der Abhängigkeit aus Russland ab. Wir wollen da weder Gas noch Öl haben. Das Ganze macht Europa. Viele Proteste gibt es inzwischen. Zum Beispiel die Handwerker aus den östlichen Bundesländern schreiben offene Briefe an Herrn Habeck, an Herrn Scholz. Viele Menschen fürchten sich vor der Verelendung. Und deswegen weiß die Bundesregierung natürlich auch, dass die Menschen immer unzufriedener werden. Wir haben nachher noch eine Meldung drin, wie sich das Kaufverhalten der Menschen derzeit verändert, die sich nicht mehr trauen, noch Geld auszugeben, weil die exorbitanten Strom-Gasrechnungen kommen und viele sich herausgefordert fühlen, was sie nicht mehr bewältigen können.
Naja, und viele Menschen verstehen einfach mehr, als man in den politischen obersten Kreisen glaubt. Ich kenne mittlerweile unglaublich viele Normalbürger, mit denen ich rede, die geopolitisch sehr weit interessiert und auch gebildet sind. Und sie erahnen natürlich, dass diese sogenannten Sanktionen gar keine Sanktionen gegen Russland sind, sondern das ist ein versteckter Begriff für eine Kriegsführung gegen Russland. Das ist ein ganz anderer Prozess, nämlich um diese große Agenda durchzuziehen und die Hegemonialmacht, also diese monopolare Welt aus USA, die verteidigt wird, zur Hilfenahme der NATO und der entsprechenden Vasallen, Entschuldigung, der entsprechenden Mitglieder, die das umzusetzen haben. Auch diese geopolitischen Zusammenhänge werden von immer mehr verstanden und man hat einfach keine Lust als Bürger zu sagen, ich soll frieren, um geopolitische Interessen irgendwelcher Universalmächte zu vertreten und zu unterstützen.
Das, was du sagst, deckt sich mit dem, was der ehemalige russische Präsident Medvedev gerade geäußert hat. Er hat sich zu Wort gemeldet und hat Deutschland eine hybride Kriegsführung gegen Russland vorgeworfen und den russischen Gaslieferstopp mit Berlins unfreundlichem Verhalten im Ukraine-Konflikt begründet. Das Ganze meldet T-Online. Und weiter heißt es, Bundeskanzler Scholz habe Russland vorgeworfen, kein verlässlicher Energielieferant mehr zu sein. Das hat Medvedev gestern übrigens geäußert bei Telegram. Tatsächlich, sagt er, sei es Deutschland, das ein unfreundliches Land sei, Sanktionen gegen die gesamte russische Wirtschaft verhängt habe und tödliche Waffen an die Ukraine liefere. Wörtlich, mit anderen Worten, Deutschland hat Russland einen hybriden Krieg erklärt. Deutschland verhält sich wie ein Feind Russlands, verkündete der Ex-Präsident. Heute ist er ja stellvertretender Vorsitzender des russischen Nationalen Sicherheitsrates. Und dann sagt er noch so ironisch hinterher, und dieser Onkel Scholz wundert sich, dass die Deutschen auf kleine Probleme mit dem Gas stoßen.
Naja, und wenn wir uns mal angucken, wie das entstanden ist, gehen wir mal kurz zurück ins Jahr 2014, als das Minsk-II-Abkommen geschlossen wurde. Da war Putin dabei, da war Poroschenko aus Ukraine mit dabei, die deutsche Bundeskanzlerin und auch der französische Staatspräsident Hollande war das, glaube ich, der war noch dabei. Und die haben dieses Minsk-II abgeschlossen, vereinbart, in dem vereinbart wurde, dass ab dem Jahr 2014 die kriegerischen Handlungen in der Ukraine, also 2014 gab es kriegerische Handlungen in der Ukraine, gegen die Ostukrainer, gegen Donetsk und so weiter, dass die aufhören. Und dann hat es über Jahre gedauert, bis man dann selbst festgestellt hatte, Jahre weiter, 7 Jahre genau, bis dann alleine aus Kiew-Datenbasis 12.000 Ukraine von Ukrainern umgebracht wurden. Die Russen sprechen von 20.000, aber 12.000 würden reichen. Und dann erst kam es zu dieser Auseinandersetzung. Und wenn man das Ganze ansieht, dass diese Minsk-II-Abkommen überhaupt nicht ansatzweise umgesetzt wurden und auch gar nicht offenbar geplant war, sie umzusetzen, musste es genau in diese Situation reinlaufen, in der es jetzt reingelaufen ist. Und dann so plötzlich so ganz überrascht zu tun, dass trotz aller Ankündigungen und Mahnungen es dann zu diesem Konflikt gekommen ist, das ist eine gewisse Doppelmoral, die ich da erkennen muss. Es tut mir leid, aber wir dürfen die Fakten nicht komplett außer Acht lassen.
Ja, aber das soll man nicht tun, was du hier tust, denn das ist nur wieder Gelegenheit, um Vorwürfe zu machen, dass man ein Putin-Versteher sei. Und das ist wirklich in der heutigen Zeit nicht mehr angesagt, auch wenn man die Bestrebungen weltweit, nein, nicht weltweit, europaweit und amerikaweit sieht. Und auch da ist es nur die Hälfte, um eben Russland als Feind der ganzen Welt auch darzustellen.
Naja, man darf dabei aber eines nicht vergessen, so Putin-freundlich ist das gar nicht, weil Putin hat ja 7 Jahre, das heißt der Kreml, Putin ist es nicht, sondern der Kreml hat sich 7 Jahre vorbereitet auf diese Situation, die 2022 kommen musste, weil man hat natürlich erkannt, dass das Minsk-II-Abkommen nicht umgesetzt werden sollte und hat sich vorbereitet natürlich auch auf die Sanktionen. Man hatte viele Jahre Zeit darauf. Und diese Sanktionen, diese Vorbereitungen, die man gemacht hat, die ja eigentlich ein Angriff sind gegen die unipolare Macht von USA, das ist ja der Stellvertreterkrieg, der hier eigentlich abläuft. Und vor allem konnte sich Russland dann vorbereiten, wie man diese Sanktionen umgeht. Und aus diesem Grunde waren die auch nicht unvorbereitet. Daran sieht man mal auch, wie intelligent auch hier die Kriegsplanung von russischer Seite ist. Also es sind ja nicht nur die anderen, die das gemacht haben. Und aus diesem Grunde geht es Russland interessanterweise aufgrund der effizienten Kriegsplanung trotz der Sanktionen oder gerade wegen der Sanktionen besser denn je. Und das ist ja eigentlich das Spannende, auch hier so die intellektuellen Strategien der einzelnen Mächte zu vergleichen und zu sehen, wer ist eigentlich derjenige, der am meisten davon partizipiert. Hochinteressantes Thema.
Ja, ich meine, inzwischen beschäftigen sich ja schon auch einige Mainstream-Medien mit diesem Thema auf andere Weise als offiziell, ich sage in Anführung, angeordnet. Es gibt zum Beispiel, oder es gab jetzt am Wochenende einen Bericht bei der britischen Sun, und die hatte die Überschrift Willkommen im von Sanktionen betroffenen Russland, wo die Preise niedrig sind, während die Briten unter einer steigenden Inflation leiden. Und da geht es natürlich um die gestiegenen Kosten. Und im März wird hier auch aus dem März die noch damalige Außenministerin Großbritanniens Liz Truss zitiert, die angekündigt hat, Putin solle sich keine Illusionen machen. Wir sind mit unseren Verbündeten vereint und werden die Schraube an der russischen Wirtschaft weiter anziehen, um dazu beizutragen, dass er in der Ukraine scheitert. Es wird kein Nachlassen geben, aber es heißt hier in dem Sun-Artikel dann weiter. Aber 6 Monate später, während wir den Preis für die Invasion mit einer lähmenden Lebenshaltungskostenkrise bezahlen, sind die Einheimischen in Moskau optimistisch.
Ja, und das sind die Gründe. Und wir sehen jetzt natürlich auch, wenn Russland jetzt anfängt, immer mehr auf sich zu ziehen. Wir haben darüber diskutiert, ich weiß nicht, ob das heute drankommen soll, noch mit dem Thema des Goldstandards in Russland. Kommt noch dran? Ja. Okay, dann muss ich dann da was zu sagen. Das wusste ich jetzt nämlich nicht.
Nee, du kannst auch gleich was dazu sagen, das ist überhaupt kein Problem. Dann gehen wir in das Thema und ziehen das einfach mal nach vorne, denn das war eine Meldung, die dich ja offenbar auch am Wochenende jetzt überrascht hat, Andreas. Und du hattest erst gedacht, dass das vielleicht ein Irrtum sein könnte, aber ich versuche gerade in die Meldung reinzukommen. Das sind ja immer die kleinen Überfälle, die du hier dann so machst. Und zwar tatsächlich ist es so, dass Russland, jetzt sind wir noch, ja, wir haben ja viele aktuelle Meldungen, nämlich dass auch beispielsweise eine neue Premierchefin in Großbritannien gewählt wurde. Da kommen wir gleich noch drauf. Also, es heißt hier in einer Meldung von den deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass Russland einen eigenen Standard für Goldbarren errichtet. Ziel sei es, den globalen Goldhandel von den westlichen Börsen und Zertifikaten zu entkoppeln. Andreas, was bedeutet das? Was heißt das für Russland? Was heißt das für die westliche Welt? Was heißt das für die restliche Welt?
Naja, das bedeutet letztendlich eine Aufgabe des auch wieder unipolaren Bewertungsrechtes von Edelmetallen zum Beispiel, den man ja nach Belieben regeln kann. Also nehmen wir mal an, da wird irgendwo eine Tonne Gold aus Afrika rausgeholt aus der Erde und wird als Rohgeld zu einer Scheide anstellt. So nennt man da die Fabriken, woraus man dann die Barren letztendlich dann macht. Und diese Tonne Gold wird während des Transportes von, was weiß ich, Johannesburg nach Duisburg von mir aus, da wird das 100-mal verkauft. Das heißt, eine Tonne wird 100-mal gekauft, verkauft. Dann wird das, oder man kann es dann so darstellen, als wäre nicht eine Tonne unterwegs, sondern 100 Tonnen. Und wenn jetzt 100 Tonnen, obwohl es immer dieselbe Tonne war, die hin und her verkauft wurde, so funktioniert das mit den Derivaten, dann wird natürlich ein Bild vermittelt, als wären 100 Tonnen auf dem Markt. Das heißt, das Angebot ist überdimensional groß. Und aus diesem Grunde gehen dann die Preise zurück. Wenn man aber, kann jeder mal versuchen, beispielsweise Gold kaufen möchte oder Silber oder Platin in einer größeren Stückzahl, da stellt man fest, dass man teilweise ein halbes Jahr Wartezeit hat, weil es nicht lieferbar ist. Und wenn etwas nicht lieferbar ist und nicht vorhanden ist offenbar, dann müssten die Preise steigen. Das tun sie aber nicht. Und da will Russland jetzt gegen anstinken, weil in London die sogenannte Bullion Market Association sich befindet. Das ist der weltgrößte außerbörsliche Handelsblatt für physisches Gold. Und dort kann man, ich sage mal, nach Belieben einen Goldpreis irgendwie auf dieser kuriosen Art festlegen. Und Russland sagt, spielen wir nicht mehr mit. Und Russland hat schon lange ein Interesse an einem internationalen Standard für Edelmetalle. Und die machen jetzt eine Konkurrenzgesellschaft aus. Das ist die Moscow World Standard. Und dieser neue Standard soll eine gleichwertige Alternative zum Londoner Good Delivery Standard werden. Und das bedeutet wiederum, dass Russland sich jetzt immer weiter damit ausbreitet, viele interessierte andere Staaten ebenfalls dort mit einsteigen wollen im Rahmen der Eurasischen Wirtschaftsunion. Und die Edelmetallindustrie in Russland erwirtschaftet übrigens jährlich rund 25 Milliarden Dollar an Gold, also an Edelmetallen. Und wenn es Russland und dieser Eurasischen Wirtschaftsunion gelingen sollte, die Unterstützung auch anderer großer Goldproduzenten wie Venezuela und Peru in Südamerika für diesen Plan zu bekommen, und die haben Interesse daran angekündigt, dann könnte die Ländergruppe, diese neue Gruppe, mit Hilfe des Moscow World Standard etwa 2/3 des gesamten Goldes der Welt kontrollieren. Ergo, wir haben hier momentan einen Angriff aus russischer Sicht, den Goldstandard gewissermaßen, also die Preisgestaltung von Gold, tatsächlich nach Russland zu ziehen, wenn sie 2/3 des Goldes auf dieser Welt eben kontrollieren würden. Es geht hier also noch nicht um eine Geldhinterlegung mit Gold. Das bringen die meisten Leute jetzt mit dem Goldstandard in Verbindung. Das soll noch folgen, aber über die BRICS-Staaten durch verschiedene Arten von Rohstoffen, unter anderem auch Gold. Aber da ist noch nicht genügend rausgedrungen, wie das genau aussehen soll. Der eigentliche Angriff findet statt, dass London als Preisfestsetzer eine schwere Konkurrenz bekommen soll. Das sind wirklich schwerste Entwicklungen.
Was heißt das für die westliche und die restliche Welt? Wie wirkt sich das eventuell kurz- oder mittelfristig auch auf die Bürger aus?
Das ist ein weiterer ganz großer Kraftakt, den Russland jetzt fährt, nachdem sie gesagt haben, dass die US-Dollar oder die Federal Reserve Dollar, so ist es korrekt, dass sie die nicht mehr anerkennen als Sicherheit im Rahmen von Rubelgeschäften. Das heißt, der US-Dollar wird rausgedrängt und damit aus großen Teilen von wesentlichen Wirtschaftsgebieten drückt der Dollar jetzt raus. Zusätzlich kommt jetzt noch eine neue Situation, dass das Gold, einer der wichtigsten Grundlagen für eine Ökonomie, ist der Goldpreis, weil daraus leitet sich ganz viel anderes ökonomisch ab. Das würde zu weit führen, das jetzt hier im Einzelnen darzustellen. Das ist ein weiterer schwerer Angriff. Wir sehen also, dass USA nicht nur leicht taumelt, sondern sich schwer in einem Stolpern befindet. Und man kann jetzt nur noch erwarten, wie man da weiter vorgeht. Und diese geostrategische Sicht aus USA und die ökonomische Sicht aus USA, die ist sehr unterschiedlich. Da kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf.
Gut, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, wenn wir hier unseren Kompass weiter verändern. Auf jeden Fall möchten wir jetzt mal zu einem Thema kommen, das ihr vielleicht am Wochenende schon gesehen habt. Das war ein Beitrag aus unserer US-Redaktion, der den Auftritt von Joe Biden, dem derzeit amtierenden US-Präsidenten, bei einer Rede, Ansprache an die Nation zeigt. Ganz verrückt, ganz unheimlich wirkte das auf viele. Eingerahmt trat er davor von blutrotem Licht, von Dunkelheit. Es waren merkwürdige Nebengeräusche zu hören. Das Ganze wirkte nicht nur martialisch, sondern fast wie eine satanische Messe, haben jedenfalls einige Leute gesagt. Und Joe Biden, der seine gesamte Rede von einem Teleprompter abgelesen hat, man kann also nicht sagen, dass da irgendetwas Ungeplantes drin war. Der hat also mehr oder weniger der Hälfte des Landes den Krieg erklärt, nämlich der konservativen Seite, den Republikanern, die sich auch zu natürlich Donald Trump bekennen. Und er nimmt zwar einige wenige Republikaner in dieser Rede aus, mit denen er angeblich auch kooperiert habe, sagt er, aber Donald Trump und die MAGA-Republikaner, MAGA steht für Make America Great Again, das war der Slogan von Donald Trump, als er der US-Präsident war, und diese Leute würden also stehen für einen Extremismus, so Joe Biden, der die Grundlagen unserer Republik bedroht. Und er spricht dann wirklich auch Klartext, also er spricht davon, dass sie die Macht übernehmen wollen, Staat für Staat. Sie wollen die Wahlsiege in Amerika entscheiden zugunsten von Gleichgesinnten und Kumpanen und würden damit den Wahlleugnern Macht verleihen, um die Demokratie selbst zu untergraben. Für jeden, der so ein bisschen informiert ist, ist natürlich klar, damit sind auch die Wahlen von letztem Mal gemeint, wo eine nach der anderen, also ein Bundesstaat nach der anderen Aufklärung betreibt und es sich immer mehr zeigt, wie sehr tatsächlich bei dieser Wahl manipuliert wurde. Und offenbar, Andreas, wie würdest du es einordnen? Steht den Demokraten das Wasser am Hals?
Ja, mit Sicherheit. Also es ist schon dramatisch, eine solche Ignoranz gegenüber den dramatischen Beweisen, die eindeutig belegen, in wie vielen Einzelfällen in dieser Wahl betrogen wurde, in der Biden zum Präsidenten kamen. Nun ist die Situation so, es können Einzelfälle sein, es wird wahrscheinlich nie eine 100% saubere Wahl gehen, aber diese Beweise sind dermaßen erdrückend. Und was interessant ist, dass das eben nicht groß medial und juristisch offenbar aufgearbeitet wird, sondern sich nur in einem kleinen Kreis bewegt, obwohl oder gerade weil es solche großen Ringe ziehen könnte. Biden hat hier letztendlich nicht nur der Hälfte der Amerikaner den Krieg erklärt, sondern der Demokratie den Krieg erklärt. Er hat nämlich gesagt, freie Meinung ist nicht mehr erlaubt. Und für mich war es auch ein martialischer Auftritt. Ich habe einen sehr großen Bildschirm an meinem Rechner, der so ein bisschen gebogen ist. Und der ist schon ziemlich gewaltig. Und ich habe das Bild mal auf ganz groß gemacht, um das mal auf mich wirken zu lassen. Und ich sah dieses wirklich blutrote Licht links und rechts, was die Wände dort anstrahlte. Und er fast mit einem diabolischen Blick, wie er quasi regelrecht eine Angst versuchte zu erzeugen. So habe ich es empfunden.
Ja, ich muss, also dieses diabolische Blick ist wirklich deine Meinung. Ja. Das kann ich jetzt hier gar nicht wiedergeben, sondern ich habe eher das aus fachlichen Aspekten heraus beobachtet. Und ich weiß ja selber, wie es ist, wenn man von einem Teleprompter abliest und aber auch noch ein bisschen eine Wirkung erzielen soll. Und da habe ich ihn doch ziemlich angespannt erlebt. Ich hatte dabei immer im Hinterkopf, naja, wenn das wirklich stimmt, dass er da das eine oder andere Mal vergisst und vielleicht gar nicht so zuverlässig ist, dann werden während dieser Live-Rede, während dieser Ansprache an die Nation natürlich seine Hintermänner alle gezittert haben und hinter Frauen natürlich, ob er das Ganze überhaupt durchsteht. Also ich habe es eher so ein bisschen mitleidig betrachtet.
Gut, das mag ja sein, dass es deshalb auf mich so eigenartig wirkte, so bedrohlich wirkte. Das war für mich deshalb so bedrohlich, weil das auch in dieser roten Blutfarbe alles eingetaucht war. Es war so düster, es war eine ganz eigenartige Geschichte. Und dass er natürlich hoch angestrengt und gestresst sieht, selbst wenn er von einem Teleprompter liest, das liegt auf der Hand bei ihm. Jeder kennt seinen Gesundheitszustand. Aber das, was dort gesagt wurde, kam aus meiner Sicht eines verzweifelten Angriffs und einer verzweifelten Drohung gleich. Und man hat hier wirklich so à la Hollywood aus meiner Sicht hier eine Atmosphäre geschaffen in der Art, wie das durchgeführt wurde. Guckt euch das Ganze mal an. Ich nehme das Diabolische zurück. Das war nicht meine Situation, dass ich sage, es war so, sondern auf mich hat es so gewirkt. Guckt es euch das einfach an.
Geht doch. ja, ihr findet das übrigens oben in der angehefteten Leiste, findet ihr dieses Video, das tatsächlich viral gegangen ist. Wir sind vorhin waren es über 160.000 Aufrufe. Und es ist sehr wichtig, zumal diese Rede von Joe Biden in den deutschsprachigen Mainstream-Medien gefeiert wurde als ein Wahnsinnsdurchbruch und wie toll er das gemacht hat. Ich werde euch ein paar Sätze aus Joe Bidens Rede vorlesen. Da heißt es, deshalb fordere ich heute Abend unsere Nation auf, zusammenzukommen, sich hinter dem einzigen Ziel zu vereinen, unsere Demokratie zu verteidigen, unabhängig von ihrer Ideologie, also Trump und Konsorten. Ich werde nicht tatenlos zusehen, sagt Joe Biden. Ich werde nicht zulassen, dass der Wille des amerikanischen Volkes durch wilde Verschwörungstheorien umgestoßen wird und unbegründete Betrugsvorwürfe. Ich werde nicht zusehen, wie Wahlen in diesem Land von Leuten gestohlen werden, die sich einfach weigern zu akzeptieren, dass sie verloren haben. Das ist wirklich interessant, dass er also praktisch das Wording von Donald Trump benutzt, der gesagt hat, ihr habt die Wahl im November 2020 gestohlen. Und das behauptet jetzt Joe Biden. Das heißt, sie drehen das einfach um.
Naja, er kommt nicht mehr gegen an. Das Problem ist jetzt, dass offenbar in USA das morphogenetische Feld des Wahlbetruges dermaßen umgegangen ist, dass er nicht mehr drum rumkommt, es zu verschweigen. Das wäre nämlich die beste Möglichkeit. Da gibt es ein paar Spinner, eine Minderheit nach dem Motto, und mit denen brauchen wir uns gar nicht beschäftigen und deshalb müssen wir auch nicht drauf reagieren. In Anbetracht der Tatsache, dass er mit diesen Argumenten nur mit umgekehrten Vorzeichen offenbar reagieren muss, zeigt, wie groß der Einflussbereich tatsächlich ist. Und es ist wahrscheinlich nicht die Hälfte von Nordamerika oder von USA, sondern es sind wahrscheinlich zwei Drittel oder sogar noch mehr. Das kann man aus meiner Sicht dort rein interpretieren, mit welch einer Sorge oder Angst um die eigene Macht. Also, dass es um Amerika geht, das nehme ich eh keinen Politiker so wirklich ab. Aber dass es da tatsächlich um die eigene Macht geht und hier der Kampfgeist jetzt hochgeweckt wird. Mir kommt es vor wie ein schwer verletztes Tier, welches gerade um sich beißt.
Ja, unsere Redaktion hat spekuliert in den USA, ob das eventuell auch der Auftakt ist zur politischen Verfolgung Andersdenkender auf der ganzen Welt. Auf der nicht ganzen Welt, sondern in der westlichen Welt, sagen wir mal so. Also da wir ja in Europa uns, vor allem in Deutschland, immer sehr an das heften, was in den USA vorgegeben wird, könnte es natürlich ohne weiteres sein, dass hier sozusagen eine ganz martialische Richtung vorgegeben wird. Aber letztendlich ist es nichts anderes als das, was man in Berlin ja jetzt tatsächlich auch beobachtet, wenn Frau Faeser als Innenministerin sagt, dass die ganzen rechten, rechtsextremen Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner und wie sie alle bezeichnet werden, dass die jetzt mit allen Mitteln verfolgt werden.
Ja, und mit einer Art, wie das gemacht wird. Man muss wirklich mal genau darauf achten und beobachten, wie die Politiker das dann so teilweise argumentieren. Man merkt, wie sie einfach die Kontrolle verloren haben, wie sie auch das Volk, die es anders sehen, aus meiner Sicht regelrecht verachten, einfach weil sie nicht hinter ihnen blind herlaufen, wie sie es gewohnt waren in der Vergangenheit. Und das sind aus meiner Sicht gute Entwicklungen, dass der Bürger sich seine eigenen Gedanken macht.
Nun ist es ja so, dass Joe Biden genauso wenig wie die deutsche Bundesregierung, die Grünen vor allem, über Gott als Instanz sprechen, so tut das im Gegensatz natürlich Donald Trump und seine Republikaner, die auch mal während einer großen Ansprache gemeinsam beten für das Wohl des Volkes und dass eine schützende Hand über ihnen sei. Aber auch hier, also auch Donald Trump spricht dann oft vom Licht. Und hier spricht jetzt aber auch Joe Biden tatsächlich darüber, dass die Gegenseite nicht im Licht der Wahrheit stehen würde. Ja, das ist das Original-Wording, was mich natürlich hier auch stutzen lässt oder aufhorchen lässt. Und er sagt dann, egal was die weißen Rassisten und die Extremisten sagen, ich habe eine Wette auf sie, das amerikanische Volk, abgeschlossen. Und diese Wette geht auf. Möchte ich ganz kurz sagen, ich meine, wenn ich als Präsident eine Wette auf mein Volk abschließe, dann wird es mir schon leicht übel. Denn man soll in Anführung regieren und für das Volk entscheiden, aber keine Wetten abschließen. Oder sehe ich das falsch?
Nein, man sieht also, dass das Volk hier als Art Pfand gesehen wird. Dann am Roulette-Tisch setzt man dann auch irgendwann alles ein und sagt all in, und da kommt der Autoschlüssel noch mit rein auf den Tisch und da kommt die Rolex noch mit drauf auf den Tisch und bei beiden kommt das Volk noch mit drauf auf den Tisch, und wenn das verliert, ja, dann ist es eben weg.
Er sagt auf jeden Fall, diese Wette geht auf, sie beweist, dass aus Dunkelheit, der Dunkelheit unter anderem von Covid, von Waffengewalt und Aufruhr, wir das Licht sehen können. Das Licht ist jetzt sichtbar. Ein Licht, das uns den Weg weisen wird.
Und wenn ich diese Aussagen, wo er vom Licht spricht, und übrigens der Begriff im Lichte der Wahrheit, finde ich auch sehr spannend, denn es sind ja Leute, die so etwas auch schreiben. Und sowas kann ja auch irgendwie nicht einfach so zufällig entstehen, zumal, nun gut, wir sehen uns mal das Gesamtbild an. Er spricht vom Licht und von der guten Entwicklung, auf die er jetzt gewettet hat, so sieht er sein Volk, sitzt aber in einem völlig düsteren Rahmen. Er ist nicht mit Licht im Hintergrund, mit blauem Himmel, mit Natur, mit einer Sonne sichtbar, sondern mit blutroten Steinmauern, die beleuchtet sind, in einer wirklich düster wirkenden martialischen Atmosphäre. Und da spricht er dann vom Licht. Da tut mir leid, da ist für mich einfach etwas nicht stimmig.
An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Ja, und es gibt auch eine Gegenrede von Donald Trump. Der hat auf diese Rede von Joe Biden reagiert. Und Trumps Rede wurde in den deutschsprachigen Mainstream-Medien verrissen. Also er ein Verschwörungstheoretiker, ein Widersacher, ein, ich weiß nicht, was da alles stand. Auf jeden Fall kann man sich ja bei der Berichterstattung der letzten Jahre über Donald Trump auch als US-Präsident durchaus vorstellen, was da kam. Und Thomas Röper von Antispiegel, Der hat sich das Ganze ein bisschen näher angesehen und sagt, die Vereinigten Staaten durchleben eine große innenpolitische Spaltung, die zu großen Problemen führen kann. Und Biden selber heize die Situation an. Er bezeichnet eben Ex-Präsident Trump und die Republikaner als wörtlich Inbegriff des Extremismus, der die Grundlagen der USA bedroht. Und dabei haben aber 75 Millionen Wähler bei der letzten Wahl für Trump gestimmt, wenn es stimmt, dass es Wahlbetrug gab, was an mancher Stelle schon bestätigt wurde, sind es mit Sicherheit sogar mehr. Aber die Zustimmung Joe Bidens innerhalb Amerikas, die ist jetzt auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Eine Gallup-Umfrage vom August ergab, dass nur noch 38% der Befragten mit der Leistung des Präsidenten zufrieden waren. Andreas, und damit ist ja nun auch klar, 38%, das ist wirklich armselig für einen regierenden Präsidenten. Und dementsprechend scheint einfach da große Verunsicherung zu herrschen.
Naja, zumal dieser Präsident ja nicht nur einfach ein Präsident ist, wie es damals Donald Trump war, der alle Medien der Welt gegen sich hatte, nahezu der westlichen Medien, sondern der Biden, der noch in schlechtere Umfragewerte gekommen ist, als es damals Trump war. Und Biden hat alle Medien komplett hinter sich. Und wenn ich sehe, dass diese Rede von Joe Biden mehr oder weniger überhaupt nicht hinterfragt, mehr oder weniger in die westliche Welt reingeblasen wird als gut und die von Trump sofort als wildeste Verschwörungstheorie abgetan wird, dann können wir die beiden gar nicht mit gleichen Maßstäben messen. Selbst wenn Trump nur die Hälfte Zustimmungswerte hätte, wäre das vielleicht immer noch mehr als das, was Joe Biden hätte mit dem doppelten Werten, weil ja das gesamte Mainstream-System gegen Trump und für Biden ist. Und dabei fällt Biden trotz alledem so dramatisch runter wie noch niemand vor ihm. Und daran erkennt man, dass das Volk eine eigene Meinung hat und die sich immer mehr verstärkt. Und dieser Trend, dieser Point of No Return, ist aus meiner Sicht überschritten. Und man kann den Politikern, die jetzt noch im System schwimmen, eigentlich nur raten, Kinders, ihr seid doch immer schon Opportunisten gewesen und hängt eure Fahne in den Wind. Es ist wieder soweit.
Ja, Herr Trump hat unter anderem Folgendes gesagt als Reaktion auf die Rede von Joe Biden. Wie Sie wissen, war Joe Biden in dieser Woche in Philadelphia und hat die schlimmste Hassrede gehalten, die je ein US-Präsident gehalten hat. Er verleumdete 75 Millionen Bürger als Bedrohung für die Demokratie und als Feinde des Landes. Aber in Wahrheit ist er der Feind des Staates. Die Feinde des Staates sind er und die Gruppe von Leuten, die ihn kontrollieren, die ihn umkreisen und sagen, tu dies, Joe, tu das. Mir scheint, dass Philadelphia für Biden die perfekte Wahl war, um dort seine hasserfüllte und wütende Rede zu halten. Übrigens, so sagt Trump, hat er am nächsten Morgen vergessen, was er gesagt hat. Und das wird hier in dem Beitrag von Röper bestätigt, denn weniger als 24 Stunden später hat Joe Biden versucht, die Worte der Rede zurückzunehmen, die bereits ja als düsterste politische Aussage in der jüngeren US-Geschichte bezeichnet wurde. Und da haben sich eben auch die Medien dementsprechend, auch die Mainstream-Medien, vorsichtig verhalten. Und es heißt hier, die meisten Fernsehsender fanden diese Rede so toxisch, dass CBS anstelle von Biden ein anderes Programm ausgestrahlt hat, NBC auch, ABC auch. Nur die gehorsamen Sender MSNBC und CNN hätten Bidens Missgeschick live übertragen. Und hier wird auch ein Politiker zitiert, Mike Huckabee heißt er, und der sagt, es war eine düstere Rede, düstere Worte, eine düstere Szenerie. Ich dachte, wer hat diese Rede geschrieben und diese Entourage zusammengestellt? Der Satan? Es war eine Rede, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt.
Ja, es war Hollywood pur und da eben halt eher einer der schlechtesten Produktionen. Und wir sehen aber anhand dieser Fauxpas, die hier entstehen, Und zwar immer wieder, wie sich das gesamte politische System zurzeit in einem freien Fall bewegt. Und dieser Fall wird immer schneller. Und irgendwie kommt mir das vor wie jemand, der aus dem 106. Stock, wie gesagt, runterspringt. Ich habe das Beispiel schon genannt. Und der kommt dann irgendwann am 80. vorbei, dann am 60., am 30. Und beim 25. sagt er, ach, bis jetzt ging alles gut. Ich habe so wirklich das Gefühl, dass sie auch die Realität komplett mittlerweile verdrängt haben.
In dem Beitrag von Röber heißt es noch, es sei nicht zu übersehen, dass die spirituelle Seance des Weißen Hauses, mit der das Gespenst des Bürgerkriegs heraufbeschworen wird, genau zum richtigen Zeitpunkt stattfindet. Bis zu den Zwischenwahlen bleiben 2 Monate. Im November haben die Demokraten alle Chancen, wie Sperrmüll aus dem Kapitol zu fliegen. Da bleibt Teile und Herrsche das einzige Rezept im Vorrat von Bidens Parteigängern. Mit Trump kann man immer noch dem linksliberalen Flügel der eigenen Partei Angst machen, dessen Stimmen Biden immer mehr verliert. Aber Amerika mit Trump von den wirklichen Problemen abzulenken, sei schwierig, denn der Winter kommt. Hier wird ein Kongressabgeordneter, Kevin McCarthy, zitiert: Der Winter kommt. Die Familien kommen kaum noch über die Runden. Strom- und Energiekosten belasten das Familienbudget. Die Bürger sind gezwungen, jeden Tag schmerzhafte Entscheidungen zu treffen, nur um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Wussten Sie, dass mehr als 20 Millionen amerikanische Haushalte, das ist etwa jede 6. Familie, Rückstände bei den Versorgungsleistungen hat? Das ist ja genau das gleiche Bild, das wir in Europa sehen, in Deutschland, in Österreich. Das ist das Bild, Andreas, der westlichen Welt, wie sie sich derzeit darstellt.
Ja, und das zeigt gerade, wenn es in den USA solche dramatischen Entwicklungen gibt bei den Menschen, dass wir eine Ökonomie haben, die sich erneuern muss. Und es müssen einige Player ausgemerzt werden. Und da hat man sich offenbar für Europa entschieden. Denn wenn Europa als Wirtschaftsstandort wegfällt, bedeutet das, dass dieser Markt wieder verteilt wird in neue Gefilde, nämlich in ganz Ost und ganz West. Und dann gibt es wieder ein bisschen Karenzzeit, die man damit rausholen kann.
Ja, und damit sind wir bei einem neuen spannenden Thema angekommen. Du hattest ja, also die Wissensmanufaktur, ihr hattet ja ein Video zur neuen Seidenstraße veröffentlicht, letztes Jahr im März. Und die vielen E-Mails dazu zeigten damals deutlich, dass durch diese, also wirklich logische und allgemein verständliche Analyse, viele unserer Hörer und Leser die Zusammenhänge dadurch weit besser verstehen konnten. Das war so eine Art Grundlagenwerk. Aber jetzt arbeitest du in einem kleinen Team an Teil 2, neue Erkenntnisse ein, die dir wichtig sind. Das höre ich mir ja dann regelmäßig auch am Küchentisch an.
Der Küchentisch, da ist er ja wieder. Ja, wir müssen natürlich ständig versuchen, bei diesen Themen die Veränderungen durch die aktuelle Lage, die wir haben, mit in unsere Analysen einzubauen versuchen. Denn es entstehen ja momentan wirklich sehr schnelle Zeitqualitätsänderungen. Wir hatten also im letzten Jahr ja sehr detailliert dargestellt, wie der Bezug von geopolitischen Ereignissen mit der Streckenführung von Bahnstrecken zusammenhängt. Ein interessantes Thema, guckt euch das gerne nochmal an. Und wir besprachen da zum Beispiel die Umladebahnhöfe an der chinesisch-russischen Grenze von der Normalspur auf Breitspur, weil die unterschiedliche Breiten haben, die Schienennetze, und dann wieder von Breit auf Normalspur in Bratislava, also in Europa. Und von da an sollte der Warentransport dann ja weitergehen nach Wien und zum Endpunkt Duisburg. Und eigentlich eine ziemlich klare und verständliche Analysekette. Und nun wird aber immer klarer, dass wir genau hier an der Endhaltestelle ausgelassen haben oder sogar etwas sträflich vernachlässigt haben.
Und was ist damit gemeint?
Also betrachtet man mal unsere Analyse von damals, dann muss man sagen, die Seidenstraße hat sich zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt ja in eine Art Sackbahnhof begeben. Da gibt es den Krieg in der Ukraine mit der Möglichkeit, dass dieser sich in der Region ausdehnt bis hin auf ganz Europa. Europa ist wirtschaftlich am Ende mit der Tendenz noch viel weiter nach unten, also quasi ohne Silberstreifen am Horizont. Das ist eine wirkliche Frage. Und da stellt sich für mich natürlich die logische Frage, was bitteschön will man dann mit den ganzen Waren in Duisburg? Wenn sowohl die Produktion als auch der Konsum durch die Deindustrialisierung in Europa massiv reduziert wird, wohin dann mit den transportierten Waren?
Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, hat sich China da vertan? Haben die sich verkalkuliert? Haben die was nicht bedacht?
Das wäre zwar möglich, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es könnte etwas anderes dahinter stehen. Duisburg könnte gar nicht als Endstation geplant gewesen sein, sondern als weiterer Umschlagplatz. Hier wird's interessant. Also hier treffen zwei Dinge aufeinander. Einer der größten Binnenhäfen Europas, das ist eben Duisburg, mit direktem Nordseezugang und einer der größten Güterbahnhöfe. Und von hier aus könnten die Güter dann weiter zum Beispiel nach Rotterdam oder nach Antwerpen gehen.
Aber was will man da? Da kann man ja auch gleich mit Schiffen von China dahin fahren.
Also ich habe da mal einige Fakten mit einem mir bekannten Experten und tatsächlich wirklich Bruder im Geiste zusammengetragen. Wir verstehen uns wirklich gut und er hört wahrscheinlich auch zu. Und wir haben da etwas übersehen. Und ich würde gern dazu mal ein paar Streckenangaben für Containerschiffe ansehen. Keine Angst, geht nicht sehr weit. Von Shanghai zur Westküste dauert die Überfahrt circa 20 Tage.
Zur Westküste der USA.
Zur US-Westküste, genau. Richtig, also über den Pazifik. Wobei die Unsicherheiten bei den Wetterbedingungen auf dem Pazifik, und das ist wichtig, oft dazukommen. Das heißt, Verzögerungen sind auch oft vorprogrammiert. Vor allem aber an der Ostküste werden sehr viele dieser Güter gebraucht, da dort große Industrie- und Konsumkonzentrationen stattfinden. Aber es ist ja nun im Westen, wo es ankommt.
Ja gut, aber man kann ja auf dem Landweg die Güter rüberfahren.
Das stimmt, das macht man auch, aber dazu braucht man dann ein intaktes und ökonomisch funktionierendes Schienennetz. Und viele Züge in USA, das wissen alle US-Amerikaner und auch Nordamerikaner, auch in Kanada ist das nicht viel anders, da bleiben Züge gern stecken. Denken wir an den bekannten Zug Desert Wind. Also zu dem völlig maroden Schienennetz kommen dann außerdem noch ganz schlechte Containerbahnhöfe mit eingeschränkter Kapazität in ganz Nordamerika dazu. Man muss also von der Westküste zur Ostküste per Zug mit 6 bis 8 Tagen weiteren Landtransport rechnen, manchmal sogar noch länger, wenn die Dinger stehen bleiben. Und deshalb fährt man sogar lieber mit dem Containerschiff durch den Panama-Kanal, also ganz runter in Mittelamerika durch den Panama-Kanal durch. Das dauert zwar viel länger, scheint aber irgendwie sicherer zu sein. Und Zeit ist Geld und vor allem kalkulierbare Zeit.
Ja, ihr habt ja die Transportzeiten dieser verschiedenen Routen verglichen. Und das ist jetzt interessant, was da rauskam. Und vielleicht auch die Frage, worauf läuft jetzt das ganze Thema überhaupt hinaus?
Ja, da komme ich gleich drauf. Also es ist wirklich wichtig. Vergleichen wir als erstes mal die Zeiten der Transporte nur mit dem Schiff. Für diejenigen, für die das zu schnell geht, kurz zurückspulen, sich nochmal anhören. Von Shanghai zur Ostküste, zur US-Ostküste, Shanghai zur US-Ostküste, dauert es circa 40 Tage, bis Waren da sind. Alternativ wäre eine Transportzeit von Shanghai nach Rotterdam. Das dauert etwa 35 Tage mit dem Schiff. Und dann weitere 8 Tage von Rotterdam zur Ostküste, also wenn alles per Schiff abgeliefert werden würde.
Also gut, man bekommt unter 40 Tagen Transportzeit offenbar keine Waren an die US-Ostküste von China aus geliefert. Was heißt das?
Ja, die Lösung könnte hier in der Seidenstraße auf der Schiene von China durch Russland, das haben wir ja besprochen, nach Duisburg tatsächlich sein. Wie wir wissen, will man über den Landweg der neuen Seidenstraße Duisburg in etwa 7 Tagen erreichen. Also die Ware braucht wirklich nur 7 Tage von China bis nach Duisburg per Schiene. Das bedeutet, in knapp 10 Tagen wären dann die Waren sogar in Rotterdam. Es muss ja umgelagert werden und so weiter. Dann käme die Strecke von Shanghai zur Ostküste reduziert sich damit auf unter 20 Tagen Gesamttransportzeit. Es würde also unglaublich Zeit einsparen. Bringt man diese ganze Betrachtungsweise mit rein, dann liegt es nahe, dass die neue Seidenstraße einen ganz anderen Zweck verfolgt als die alte oder das, was wir angenommen haben. Deutschland bzw. Europa wäre dann nur noch ein Umschlagplatz für die Waren, um die chinesischen Waren kostengünstig und schnell nach Nordamerika zu bringen. Da spielt es dann überhaupt keine Rolle mehr, ob europäische Bürger selbst noch als Konsumenten nutzbar sind.
Aber wie könnte man das Szenario jetzt mal zusammenfassen, dass es jeder versteht?
Es ist eigentlich simpel. China braucht den nordamerikanischen Kontinent immer noch als Absatzmarkt, sonst können sie es auch nicht durchstehen, im Moment noch. Zumindest bis der neue Binnenmarkt in China, der baut sich ja gerade auf, noch nicht im Rahmen der zu erwartenden neuen multipolaren Welt, die wir ja auch erwarten, einen Ausfall der westlichen Konsumwelt verkraften könnte. Das wäre die Möglichkeit, dass es irgendwann verkraften können. Amerika würde somit noch eine gewisse Zeit ebenfalls im Mittelpunkt stehen bleiben, also eine Nutzbeziehung zwischen China und Amerika. Natürlich auch Russland partizipiert davon, denn die Seidenstraße per Schiene läuft ja durch dieses flächenmäßig größtes Land der Welt. Und im Schatten dieser ganzen Gemengelage kann sich dann übrigens parallel auch die neue BRICS-Staaten-Ära stabilisieren. Die USA sind also hier in einem echten Dilemma. Also entscheidend ist mir hier zu erkennen, dass Europa sowohl als Konsumraum, aber auch als Produktionsraum aus dieser Perspektive gesehen regelrecht abgeschafft werden soll, um einen großen Konkurrenten für China und USA gleichermaßen auszuschalten. Das ist also zwischen USA und China keine heimliche Liebesaffäre, sondern es ist eine kurzfristige Zweckgemeinschaft, die nach erfolgreicher Umsetzung dann wieder in die alte Spur und Konkurrenz zurückkehrt.
Ja, es ist wirklich ein bisschen verwirrend, denn wir sehen ja auf der einen Seite auch die Verflechtungen zwischen China und dem WEF oder zwischen China und Joe Biden, beziehungsweise auch dessen Sohn, beziehungsweise der Sohn von Klaus Schwab vom WEF ist mit einer Chinesin verheiratet und da gibt es eben auch eine Menge Deals, über die berichtet wurde. Das ist schon ein ziemliches Verwirrspiel, wenn die USA öffentlich gegen China auftreten und auch bereits jetzt mit Sanktionen drohen und auf der anderen Seite solche Techtelmechtel hier näher untersucht werden. Wir sehen eben, wie stark sich einerseits die USA und China auch wegen Taiwan spalten und andererseits eben diese gemeinsame Sache deutlich wird.
Ja, also wir haben ja immer gesagt, Folge der Spur der Seidenstraße, die spielt zumindest eine wesentliche Rolle mit bei allen Ermittlungen, denn das ist eins der größten Projekte, die es auf dem Erdball je gegeben hat. Und wenn die nicht in irgendeiner Form relevant ist bei allen politischen Geschehnissen, dann weiß ich auch nicht mehr. Also wir müssen wissen, dass diese riesigen Staatengebilde auch große Grabenkämpfe innerhalb der politischen Ausrichtung haben. Ob das jetzt in China ist oder USA, das ist überall das Gleiche. Das heißt, der geostrategische und der ökonomische Flügel, sowohl im Weißen Haus als auch im Parlament in China, die kämpfen in ein und derselben Regierungen wirklich mit harten Bandagen gegeneinander. Also es ist nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, dass da oben entschieden wird und alle finden das gut, je nachdem, wer gerade an der Macht ist. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass letztlich die Wirtschaft den Ton vorgibt, und da sind wir wieder bei der Seidenstraße in dieser Thematik, denn nur in der Ökonomie finden wir natürlich auch das große Geld und wir wissen, Geld regiert die Welt. Und das entscheidet letztlich. Und damit könnte das Ganze tatsächlich in diese Richtung gehen, dass hier die Seidenstraße auch unter dem Aspekt der Abschaffung Europas nicht nur Sinn macht, sondern strategisch relevant ist.
Ja, und das Interesse der Bürger bzw. das Wohl der Menschen spielt dabei wie immer nicht gerade die übergeordnete Rolle. Dankeschön für diese Analyse und wir werden das weiter im Auge behalten. Wir bleiben eigentlich international, aber ich sehe hier gerade eine Meldung, die ist beim Fokus erschienen, die ist gerade rausgekommen, dass der deutsche Klopapierhersteller Hakle insolvent ist. Das ist, ich finde, es ist irgendwie eine ziemlich heftige Meldung, weil das so unerwartet ist und weil dieses Toilettenpapier ja auch zu einer Art Währung in der Krise geworden ist. Das Ganze berichtet Lebensmittelpraxis, da kommt die Meldung her. Und schuld seien die aktuellen Energie- und Materialpreise.
Ja, es ist schon wirklich spannend. Ich meine, es gibt ja sogenannte krisensichere Branchen. Wie bei Restaurants, hat man ja auch immer gesagt, gegessen wird immer. Und das Zeug muss ja auch irgendwo wieder raus. Insofern hat natürlich auch Hakle seinen Markt. Und wenn hier unter diesen Bedingungen mittlerweile tatsächlich die Restaurationen beispielsweise gegen die Wand fahren und jetzt auch eben halt die Gegenrichtung auch noch gegen die Wand fährt, da erkennt man schon, in welcher Zeit wir hier leben.
Ja, und wir haben sowieso jetzt eine Zeit, wo immer weniger Artikel in den Regalen zu finden sind. Also es gibt ja viele Meldungen jetzt darüber, dass die Produkte bei Aldi und Lidl nicht mehr aktuell verfügbar sind. Ich habe gerade hier eine Meldung von chip.de vor mir. Ich greife mal kurz vor. Und da heißt es, dass beim Einkauf bei Aldi und auch Lidl viele Kunden warten und enttäuscht sind, weil manche Produkte bekannter Markenhersteller derzeit nur eingeschränkt oder eben gar nicht mehr verfügbar sind. So klaffen bei Lidl etwa aktuell bei Produkten von Beiersdorf, Danone, Henkel oder Müllermilch große Lücken in den Regalen. Bei Aldi Nord müssen Kunden derzeit auf auffällig viele Nestlé-Waren verzichten. Bei Aldi Nord wurde das Sortiment von Henkel stark ausgedünnt. Ja, und wenn man sich jetzt fragt, warum, was wird denn hier jetzt mal als Grund angegeben, dann heißt es, die Discounter befinden sich ähnlich wie die Supermarktkonkurrenz mit vielen Herstellern in zähen Preisverhandlungen, die unter anderem auf Preisstreitigkeiten, Lieferschwierigkeiten oder auch Auslistungen einiger Artikel zurückzuführen sind. Und Insiderberichten zufolge heißt es hier, werden die Markenartikelangebote von Lidl und Aldi teils sogar grundsätzlich in Frage gestellt. Dafür sei der Grund, die Hersteller haben im Verlauf des Jahres für viele der Waren mehrere Preiserhöhungen durchgeboxt, was sich auch auf den Umsatz der Händler auswirkt. Andreas, 2 Jahre ist es her, da haben einige deiner Informanten diese Informationen gegeben, dass am Anfang dieser gesamten, da war es noch die Corona-Krise, die Mikrobenkrise, dass sich durch diese Krisensituation das Produktangebot von derzeit in den Supermärkten zu findenden 20.000 Produkten auf wie viel
Ja,
verringern wird?
25.000. Es sind immer noch 25.000. Bei dir haben sich die 20.000 gefestigt. Das waren 25.000 und die sollen runter auf 800 bis 2.000. Das war eben halt die Frage. Und das passt natürlich auch. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf das letzte Video der Wissensmanufaktur, warum der Great Reset scheitern muss. Diese Reduktion der Waren, die Reduktion selbst von Danone, von Müllermilch und wie sie alle sind, die sind ja nicht blöd. Die lassen das ja nicht einfach mit sich machen und wollen jetzt in den Konkurs gehen. Hier müssen also schon irgendwelche konkreten Absprachen laufen. Und wenn ich mir ansehe, dass im Jahr 2019 im Dezember Frau Merkel ins Kanzleramt die großen Lebensmittelkonzernchefs eingeladen hatte und niemand weiß, was die da so genau beschrieben haben. Und wir sehen eine konzertierte Aktion innerhalb der Lebensmittelhandelsketten, die ja dabei mehr oder weniger schwerste ökonomische Schäden verkraften müssen, aber ganz brav hinterherrennen, dann muss man schon hier bestimmte andere Fragen stellen. Und in diesem letzten Video, was ich gemacht habe, da stellt man dann doch relativ schnell fest, dass man sagen kann, könnte es sein, dass man gar nicht mehr so viel Produkte braucht, weil man von einer geringeren Anzahl der zukünftigen Bewohner ausgeht. Und darüber spreche ich ganz detailliert, aber nicht apokalyptisch, sondern vor allem auch mit der guten Aussicht und der guten Nachricht, warum das nicht funktionieren wird.
Ja, wir haben trotzdem sehr bewegte Zeiten, worüber wir ja hier nun seit weit über 2,5 Jahren berichten. Und wir leiden uns hier allesamt mit über 200.000 von euch gemeinsam durch diese Zeiten hindurch. Und wir sollen uns immer wieder rüsten, wenn wir uns erschrecken oder erschrecken müssen. Und das ist das Wichtigste, was auch alle Propheten der Bibel, des Alten und Neuen Testamentes gekündet haben. Wenn die Zeit kommt, in die wir jetzt geraten sind, haltet durch. Einfach gerade die Tagwerke weiterverfolgen und in der eigenen Kraft bleiben und im Gottvertrauen sein. Ja, wir gehen jetzt noch mal ins Ausland, und zwar nach Großbritannien, und die Engländer bekommen eine neue Premierministerin. Und das wird sein Liz Truss, das ist ja die ehemalige Außenministerin, und die wird neue britische Premierministerin und tritt damit die Nachfolge an von Boris Johnson als Parteichefin der Tories. Und diese Partei hat bis zu 200.000 Parteimitglieder, ist eine konservative Partei. Und man konnte in den vergangenen Wochen per Brief oder online abstimmen, wer die neue Regierung anführen soll, wer nach Downing Street einziehen wird. Und das ist nun offenbar die Liz Truss. Und ich will ja gar nicht jetzt so viel eingehen auf die dortigen herrschenden politischen Verhältnisse, nur so viel. Die Daily Mail, das ist eine britische Tageszeitung, Mainstream, die schreibt: Liz Truss wird neue Premierministerin in Großbritannien. Große Pläne für die Beseitigung aller weißer Männer im Kabinett. Und da ist jetzt offenbar nach den Plänen von Liz Truss kein Platz mehr für große Staatsämter für weiße Männer. Denn sie belohnt Verbündete, schreibt die Daily Mail, und streicht Rishi Sunak und seine Unterstützer. Das war also der Konkurrent von ihr jetzt während dieser Wahl. Und sie plant auch die Streichung von vielen Beratern in Downing Street Number 10. Und es wird, heißt es hier wörtlich, erwartet, dass Liz Truss als Premierministerin ein Kabinett ernennt, in dem zum ersten Mal keine weißen Männer in den großen Staatsämtern vertreten sind. Sie wird ihre langjährigen Verbündeten Kwasi Kwarteng reinholen, den zum Beispiel zum Kanzler machen, während Suella Braverman ins Innenministerium und James Cleverly ins Außenministerium wechseln. Niemand davon hat eine weiße Hautfarbe. Und das scheint dann so auch die offizielle Agenda zu werden.
Ja, es ist wirklich schon schwer zu begreifen. Ich denke zurück vor ein paar Jahrzehnten, als dieser Feminismus dann so aufkam und ich mir das Ganze erst einmal so ganz unvoreingenommen anhörte. Und da hieß es, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, dann wird die Politik menschlicher, die Männlichkeit hat da versagt. Damals waren es noch nicht die weißen alten Männer, sondern es waren alle Männer im Prinzip. Und damals waren aber auch schon alte Männer in der Politik. Und wenn die Frauen reinkommen, dann wird alles besser. Und dann gab es sogar Quoten, dass die Frauen reinkamen. Und mittlerweile haben wir ganz viele Frauen. Allerdings vermisse ich tatsächlich, dass es besser wird. Also das kann ich nun wirklich nicht feststellen, dass es sich jetzt verbessert hat dramatisch, sondern ich bin da eher kritisch geworden mittlerweile. Und vielleicht liegt das auch daran, dass die eigentliche Weiblichkeit da gar nicht zum Zuge kommt, sondern mehr oder weniger eine untergeordnete Männlichkeit. Und das ist für mich so eine ganz schwierige Situation, wo man natürlich nur in Fettnäpfchen treten kann. Aber das soll eines heißen, dass wir eine menschliche Politik brauchen, und zwar unabhängig von Hautfarbe und Ansehen und Alter, sondern wir brauchen Menschen, die nachhaltig denken. Und das findet man nicht in irgendwelchen Ethnien, das sind ja schon fast rassistische Ansätze, die ich hier sehe, sondern das findet man in der individuellen Auswahl des Menschen, wie er tatsächlich charakterlich einzuschätzen ist. Ich bin wirklich fassungslos, wenn man so etwas hört.
Das war mal mein Stolperstein unter anderem, denn das waren ja genau die Themen, die ich auch im Eva-Prinzip veröffentlicht hatte. Ich hatte auch den Untertitel gewählt für eine neue Weiblichkeit. Was ist eigentlich auch, nehmen wir mal nur rein hirnphysiologisch vorgesehen für eine Frau im Gegensatz zum Mann? Und da kommt man auf sehr erstaunliche Unterschiede. Frauen haben, hättest du das je gedacht, ein größeres Sprachzentrum im limbischen Gehirn.
Also das habe ich gewusst, auch ohne dass ich dafür irgendein Gutachten brauche aus wissenschaftlicher Sicht. Denn Frauen reden ja auch mehr als Männer im Durchschnitt.
Im Durchschnitt, also Ausnahmen bestätigen hier die Regel.
Ja, aber es ist so, dass Mann und Frau unterschiedlich sind. Und das Problem ist, wenn dann Frauen beispielsweise sagen, okay, die werden jetzt in die Bundeswehr oder werden bei der Polizei eingesetzt. Ich bin zum Beispiel ein Mann, der noch nach alten Kriterien erzogen wurde. Und wenn ich mit einer Frau zusammenarbeiten würde, hätte ich automatisch einen Beschützerinstinkt als Mann. Und wenn ich jetzt als Soldat beispielsweise irgendwo eingesetzt werde, dann würde es mir nicht nur Sorgen machen, dass mein Gegner gegenüber sich aufrüstet, sondern auch, dass meine junge Kollegin vielleicht kräftemäßig nicht in der Lage ist, dem so standzuhalten. Ich meine ganz einfach, in der Grundausbildung der Bundeswehr wurden früher Klimmzüge gemacht. Da Frauen aber eher nicht in der Lage sind, natürlich gibt es Ausnahmen, es ist mir klar, aber eher im Durchschnitt nicht in der Lage ist, sind so viele Klimmzüge zu machen wie ein Mann, lässt man sie schlicht und ergreifend einfach raus. Und das sind auch viele logische, materielle Prüfungsfragen, die für die Einstellung sind, auch die werden rausgenommen, weil Frauen auch andere Schwerpunkte haben, wo sie dann überlegen sind. Und das geht natürlich auch zulasten dann der Qualität irgendwann.
Die Qualitätsstandards bei Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr wurden aufgrund dieser Tatsache ja Stück für Stück, Schritt für Schritt heruntergesetzt. Sehr zum Leidwesen auch vieler Männer. Aber es ist ein vermintes Gebiet, sich hier weiter auszulassen. Es sind auch nicht unsere aktuellen Themen. Aber ich finde trotzdem ganz gut, wenn man über diese Dinge immer mal wieder nachdenkt. Quo vadis, wohin geht's hier mit uns eigentlich? Und was hat das noch mit Naturgesetzen, mit Schöpfungsgesetzen zu tun, über die wir hier immer wieder sprechen und die ja in diesen drei Bänden im Lichte der Wahrheit, also in der Gralsbotschaft von Abdruschin, ganz deutlich erklärt werden. Und ja, wir sind fest davon überzeugt, dass es jetzt noch eine ganze Weile in diese Richtung gehen wird, dass sich der Mensch widersetzt den Gesetzen und sich ja auch, wie wir von Herrn Harari oder Klaus Schwab oder Elon Musk wissen, auch auf den Schöpferstuhl setzen möchten. Aber das geht nur eine Weile, in Anführung gut beziehungsweise schlecht. Ja. EIKE, das EIKE-Institut hat einen Artikel veröffentlicht, dass den europäischen Stromhändlern zuzuhören große Angst mache. Und da heißt es, jede Woche können die Stromhändler im Vereinigten Königreich eine Stunde lang die Manager des nationalen Stromnetzes befragen. Und die Telefonkonferenz, die jeder mitverfolgen kann, bietet einen Einblick, heißt es hier, in die Sorgen der Männer und Frauen an der vordersten Front des Strommarktes. Ihnen zuzuhören wird von Woche zu Woche beängstigender und lässt vermuten, dass es in diesem Winter viel schwieriger sein wird, die Lichter am Leuchten zu halten, als die europäischen Regierungen es zugeben wollen. Und man sagt hier, die Preise sind ja schon beunruhigend genug. Und werden Beispiele gebracht. Am Freitag wurde den britischen Haushalten mitgeteilt, dass ihre Strom- und Gasrechnungen ab 1. Oktober, also in 4 Wochen, um 80% steigen werden. Und die Telefonkonferenz der Branche deutet darauf hin, dass das Problem weiter gefasst ist als eben nur diese steigenden Kosten. Zunehmend werden die Worte Notfall benutzt und Engpässe, wobei sich die Teilnehmer dann darauf konzentrieren, wann und nicht ob eine Krise eintritt. Und es heißt hier, stellen Sie sich vor, Sie könnten die Gespräche zwischen den Führungskräften der Wall Street und der Federal Reserve belauschen, als sich die globale Finanzkrise 2008 entfaltete. Und jetzt kommt man hier, zitiert man zum Beispiel eine Frage aus der Sitzung von letzter Woche, wo jemand fragt, spielen Sie mögliche Optionen für den Fall durch, dass der grenzüberschreitende Handel in diesem Winter unter dem Druck der Versorgungssicherheit zusammenbricht? Und eine andere lautet, können wir eine Sitzung abhalten, in der wir die Notfallvorkehrungen durchsprechen? Andreas, das sind alles Themen, die hier jetzt auf den Plan kommen, die ja auch schon in Berlin im inneren Kreis diskutiert wurden.
Naja, natürlich. Und die Menschen bekommen dadurch natürlich immer mehr Sorge, wenn sie diese Zusammenhänge sehen. Ich vermute aber nicht, dass jetzt von Seiten der Politik man diese Themen angehen wird im Interesse der Bürger, sondern man wird solche transparenten Gespräche in Zukunft wahrscheinlich abschaffen und die werden nur noch hinter verschlossenen Türen stattfinden, dass keiner mehr hinterkommt. So wird ja heute gelöst und nicht tatsächlich praktikabel im Interesse der Menschen. Und die Menschen merken sehr wohl, was passiert eigentlich, wenn diese Preise der Energie zum Beispiel noch weiter steigen. Das heißt also, ich habe 1.000 Euro Miete und habe plötzlich 3.000 Euro Nebenkosten. Und dann weiß ich ganz genau, das überschreitet sogar mein monatliches Einkommen und ich kann in der Wohnung nicht mehr bleiben. Das bedeutet natürlich auch, dass die Immobilienpreise quasi im freien Fall irgendwann zusammenbrechen werden, weil keiner mehr einen Raum mit viel Kubikmeter haben will, weil er nicht mehr überhaupt mit Energie zu versorgen ist. Das sind doch die Ängste, die bei den Menschen umgehen. Und wenn ich mir dann ansehe, dass eine Frau Faeser als Bundesinnenministerin, das ist jetzt England, aber das ist dasselbe, im Prinzip Frau Faeser sich dann hinstellt und macht sich Sorgen um rechtsextreme Elemente, die in irgendeiner Demonstration mit dabei laufen könnten oder Linke, dann merke ich einfach, wie verachtet wird das Volk eigentlich von ihren politischen Führern? Und das ist offenbar auch in England dann der Fall. Deshalb gibt es ja auch so viel Widerstand, dass viele sagen, wir zahlen die Rechnung einfach nicht mehr. Das heißt, hier wird dem System noch ein zusätzlicher Stoß gegeben, dass es möglichst schnell zusammenbricht.
Don't pay the UK, das ist ja so ein geflügeltes Wort dort gewesen, wo dazu aufgerufen wird, die Stromrechnung nicht mehr zu bezahlen. Wir werden heute oder morgen ein Video dazu einstellen, wo auch ein Prominenter, nämlich der Schauspieler und Comedian Russell Brand, einen Beitrag, einen öffentlichen Beitrag geleistet hat, wo er tatsächlich wie als ein Aktivist die Leute auffordert, die Rechnung nicht mehr zu bezahlen. Das sind also richtige Bewegungen, die da drüben ankommen. Und hier bei dieser Konferenz geht es um die europäischen Länder, denn das zentrale Problem ist überhaupt, was passiert denn, wenn die europäischen Länder eine, hier heißt es Beggar the Neighbor-Politik, nämlich beim Nachbarn betteln, einführen, indem sie die grenzüberschreitenden Flüsse abschalten, wie es Norwegen bereits in Erwägung gezogen hat. Und ein Marktteilnehmer hat letzte Woche gesagt in dieser Konferenz, der Markt muss besser verstehen, wie die Verbindungsleitungen in Zeiten sehr hoher Preise und möglicher Erzeugungsausfälle genutzt werden sollen.
Ja, das ist alles selbsterklärend und wir sehen natürlich, das ganze Problem steht und fällt mit den sogenannten Sanktionen, die man durchaus als Kriegserklärung bezeichnen kann, im Gas nämlich aus Russland. Und wenn jetzt nicht in irgendeiner Form die Diskussion zu einer friedlichen Diskussion und zu einer friedlichen Lösung zustande kommt, dann wird es eben halt noch weitaus unfriedlicher als nur die direkten Kriege zwischen den Ländern, weil dann nämlich die Binnenkriege stattfinden, weil die Bevölkerung gegeneinander losgehen.
Man muss eines sich klar machen. Viele glauben immer noch, na ja, ich habe ja keine Gasheizung, für mich wird das nicht so schlimm werden. Aber mit dem fehlenden Gas und den steigenden Preisen steigen automatisch natürlich die Strompreise. Mit den steigenden Strompreisen passiert natürlich das, was wir jetzt hier sehen, oder Energiepreisen, zum Beispiel bei Toilettenpapier von Hakle, die machen einfach dicht. Die sagen, das können wir nicht mehr leisten. Wir haben nicht genügend Energie, wir haben auch nicht mehr genügend Geld, um das Ganze zu produzieren. Also schließen wir die Pforten. Andreas, dann streiten sich die Lebensmittelhersteller mit den Discountermärkten und so weiter. Das heißt, wenn wir mal versuchen wollen, den Worst Case, der tatsächlich eintreten kann, das ist nicht das Worst Case Szenario wie im Bundesinnenministerium, was Covid damals anging, um diese Maßnahmen durchzusetzen, sondern das hier ist jetzt auf dem Weg, wir können gar nicht dran vorbeigehen. Dann heißt es, der Worst Case könnte sein, die Wohnungen bleiben kalt, die Preise sind so hoch, dass man kaum seinen Lebensstandard halten kann, aber man wird viele Produkte auch nicht mehr einkaufen können, bis zu dem Umstand, dass die Supermärkte die Lebensmittelläden dicht machen, weil sie selber diese Energiepreise nicht mehr bezahlen können, wie es ja jetzt schon in einigen Discountern der Fall ist, dass zum Beispiel die frische Theken ab 13 Uhr schließen.
Naja, und so hat man natürlich auch Angst von Seiten der Politik, dass dann bürgerkriegsähnliche Unruhen gegen den Staat stattfinden. Und aus diesem Grunde versucht man, diese Energie umzuleiten gegeneinander durch das Teile- und Herrschespiel. Und wir haben ja diese Blockwart-Mentalität gesehen, die wir auch im Rahmen der Corona-Politik hatten. Wenn es dann hieß, es gibt dann einen Lockdown und wenn jemand dann gesehen wurde, dass er sich heimlich mit jemandem anderen getroffen hatte, dass es dann hieß, zeigt sie an. bringt sie im Prinzip sofort an den Pranger, damit wir gegen sie vorgehen können. Und genau dasselbe wird jetzt auch wahrscheinlich in Zukunft passieren, wenn nämlich dann zum Beispiel Strom und Gas gespart werden muss. Und Gas sparen heißt auch Strom sparen. Und wenn es dann heißt nach dem Motto, okay, ab 21 Uhr haben alle das Licht auszumachen, so wie es bei George Orwell zum Beispiel war, dann passiert natürlich die Situation, dass dann natürlich einige von diesen Blockwart-Mentalen dann gerne am Fenster stehen werden, die auch jetzt gucken, wer falsch parkt und anzeigen. Die gucken dann, ob irgendwo noch ein Licht brennt hinter irgendeiner Scheibe. Und dann rufen sie die Polizei und sagen, ha, ich habe da jemanden erlebt, der hat gerade sein Licht brennen und der ist unsolidarisch und der wird jetzt mehr oder weniger die gesamte Gemeinschaft schädigen. Und dann kommt dann eben halt der Polizeieinsatz dazu. Das ist die dramatische Situation. Und aus diesem Grunde sagen wir gerade, was diese Lösung über diesen Echo-Flow, über den wir sprechen, angeht, ist die Stille, mit der das Ganze abläuft. Das heißt, das Ding läuft geräuschfrei. Ein Notstromaggregat, genauer genommen ist es ein Akkumulator, also eine Riesenbatterie, die man dann immer wieder aufladen kann, entweder per Stromnetz oder per Solarpanel. Beides ist möglich. Und Licht würde man sehen, aber Wärme sieht man nicht an einem Fenster, wenn man guckt, wie es gegenüber auf der anderen Straßenseite los ist. Und so man die Möglichkeit hat, zumindest seine Grundbedürfnisse so weit noch zu checken, dass man nicht in einem Bett liegen muss, wo die Bettdecke oberhalb gefriert. Jetzt haben wir gestern darüber unterhalten, dass das einige noch erlebt haben, sogar in unserem Umfeld.
Ja, das ist ganz spannend, dass Menschen so etwas sich noch erinnern können, jüngere Menschen, dass es bei der Oma so war, wenn man da geschlafen hat, dass da eine kleine Eiskristalldecke sich über das dicke Federbett gelegt hatte. Aber wenn man dann in die Küche kam, da war es mollig warm, weil die Oma den Holzofen angeheizt hat. Ja, und es gibt so viele Alarmmeldungen jetzt, dass man sie eigentlich gar nicht aufzählen kann mehr. Denn es ist sehr, sehr wichtig, dass jetzt jeder selber in seine Eigenversorgung tritt, auch wirklich langfristig denkt und plant und nicht nur kurzfristig. Zum Beispiel gibt es hier jetzt eine Meldung aus Großbritannien, dass 6 von 10 britischen Fabriken vor der Schließung stehen. Es ist eine Umfrage gewesen, die das Ausmaß dieser Krise offenbart. Und diese Umfrage, Make UK, die Lobbygruppe für britische Fabriken, die hat erklärt, eben, dass fast die Hälfte der Hersteller im letzten Jahr einen Anstieg der Stromrechnungen um mehr als 100% erlebt hat. Und es heißt in dem Bericht, die derzeitige Krise stellt die Unternehmen vor eine schwere Entscheidung. Sie müssen die Produktion drosseln oder den Laden ganz schließen, wenn nicht bald Hilfe kommt. Und hier kommt eine Meldung aus Bayern, dass Bayerns Gesundheitsminister Holleczek vom Bund jetzt angesichts der steigenden Energiekosten rasche Finanzhilfen für die Krankenhäuser fordert. Die Bundesregierung, heißt es hier, dürfe nicht länger untätig bleiben, sonst gerieten viele Krankenhäuser auch in eine existenzbedrohende wirtschaftliche Schieflage. Das hat er heute der Mediengruppe Bayern gesagt. Und es sei eben, so sagt er, nicht zu akzeptieren, dass der Bund auch die Kliniken einfach ihrem Schicksal überlässt. Das heißt, alle werden ihrem Schicksal überlassen. Und das, was wir hier jetzt erkennen können, was vielleicht sich angekündigt hat, schemenhaft, worüber wir immer sprachen, jetzt wird es aber deutlich.
Und das ist der Grund, warum deutsche Unternehmen, die es finanziell sich überhaupt noch leisten können, das Land mit wehenden Fahnen verlassen. Und zwar meistens in Richtung Fernost und da speziell in China. Und das schließt so ein bisschen das Bild ab von dem, was wir vorhin besprochen hatten, zu dem Thema China und USA. Die gehen dort rüber, produzieren dort, versuchen auch den Markt dort zu nutzen. Denn wir haben in China 450 Millionen Konsumenten. Das sind mehr als in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika. Und man versucht genau dort reinzukommen. Und diese deutschen Unternehmen, die sich dort in China niederlassen, die machen dort natürlich noch ordentliche Gewinne. Und interessanterweise ist ausgerechnet jetzt der Bund dabei und versucht, dieses Schlupfloch der Ökonomie von deutschen Unternehmen zu schließen, dass sie nicht mehr nach China gehen können. Nicht, dass da noch ein paar Patrioten dabei sind, die in China Gewinn machen und versuchen, die Zerstörung der europäischen Ökonomie zu verhindern und wieder neu aufzubauen Europas. Was ich übrigens glaube, was passieren kann. Aber hier merken wir diese wirklich gewaltigen Dimensionen, die wir hier zurzeit zu bearbeiten haben. Und so ist dies die Welt.
Ja, danke schön für diese Ausführungen, Andreas. Es gibt eine Meldung, die betrifft jetzt Österreich, was das Kaufverhalten angeht. Die ist erschienen bei heute.at. Das ist auch ein Mainstream-Medium, eine Zeitung. Und da heißt es, das Leben in Österreich wird immer teurer und das führt zu Veränderungen im gesamten Einkaufsverhalten. Also, die Menschen sparen in ihrer Freizeit, die Menschen sparen im Kulturleben, die gehen nicht mehr so häufig in Theater, in Clubs, nicht mehr so häufig in Kinos. Also hier gibt es eine Auflistung, und zwar vom Handelsverband in einer Aussendung, wie die prozentuale Entwicklung aussieht. Die Restaurantbesuche und Gastronomie, da sind es 53% der Österreicher, die Einsparungen planen oder schon durchführen. Im Nachtleben, Clubs, sind es 42%, die das nicht mehr in dem Maße umsetzen können. In der Bekleidung 41%, Kinotheater 40%, Möbel und Dekoartikel 34%. Also beim Einkauf zum Beispiel von Kleidung sieht es so aus, dass viele gar keine Kleidung mehr kaufen und sagen, jetzt trage ich erstmal das auf, was alles im Schrank ist. 32% verzichten auch auf Elektrogeräte. Das heißt, das, was Angela Merkel noch als Kanzlerin vor einem Jahr angekündigt hat, dass Weihnachten dunkel und anders sein wird als früher, das wird sich jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal wohl in vollem Umfang auch bestätigen.
Ja, man kann nur sagen, schöne neue Welt, wie es Aldous Huxley damals beschrieben hat. Und damit ist es gesagt.
Und die deutsche Wirtschaft, auch das ist eine Meldung vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Das ist von Epoch Times veröffentlicht worden. Dort warnt man vor großen Wohlstandsverlusten in unvorstellbarem Ausmaß. Wegen der Strompreise, wegen der Energiepreise. Die deutsche Wirtschaft reagiert ernüchtert, sie ist alarmiert. Es geht um die Ergebnisse der Klausur der Bundesregierung in Meseburg. Meseberg heißt das, letztes Jahr. Und der DIHK-Präsident sagt, die Strompreise am Terminmarkt hätten sich verzwanzigfacht. Das ist für viele Unternehmen geradezu dramatisch. Um schlimmste Folgen zu verhindern, benötige die Wirtschaft jetzt umgehend konkrete Antworten und Taten seitens der Politik. Wir brauchen schnell Klarheit über wirksame Entlastungen bei den Strom- und Gaskosten. Tja, und wir reden stattdessen über eine Gasumlage, die jetzt noch allen aufgebrummt wird.
Ja, und man hat festgestellt, jetzt wo es in Deutschland ein bisschen kühler wird, dass der Gasverbrauch leicht gestiegen ist und die Bundesnetzagentur jetzt schon warnt, dass einige Leute tatsächlich mehr Gas produzieren oder nicht mehr Gas verbrauchen, als es vorher war. Und hier erkennt man schon, die Schuldfrage wird jetzt gerade abgewälzt. Zum Schluss ist es der kleine Verbraucher, der noch das Licht brennen hat, den man dann mehr oder weniger an den Pranger stellt. Und dann kommt die Blockwartmentalität. Es ist schon irre, wie das Ganze so ineinander einfasst wie ein großes Getriebe.
Rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket. So sagt Jesaja in dem Alten Testament. Und das ist unsere Herausforderung, an die wir rantreten müssen. Wir müssen wirklich stabil bleiben innerlich und die Dinge, die uns jetzt so schocken, wie vor 2 Jahren die Mikrobenpandemie losging und uns diese Maßnahmenisolation wegsperren, wir dürfen nicht mehr zusammenkommen. Erinnert euch bitte, da ist die Welt schon zusammengebrochen. Und was ist am Ende draus geworden? Natürlich gab es großen Schaden für Mensch, für Umwelt, für die Industrie, für die Wirtschaft, für den Wohlstand. Und jetzt kommen wir in eine ganz neue Qualität hinein. Aber es ist immer entscheidend, wie der Einzelne damit umgeht. Wer sich in Angst und Schrecken fallen lässt, dem wird es nicht so gut gehen. Das ist ganz klar. Wir müssen jetzt innerlich an uns arbeiten, dass wir trotzdem stabil bleiben, rausgehen, in die Natur gehen, einen Baum umarmen, uns Kraft holen, beten, um Hilfe bitten. All diese Dinge werden uns jetzt weiterbringen.
Ja, und wer feststeht und dem System widersteht, und widersteht heißt nicht gleich der aktive Widerstand, sondern das Widerstehen des Irrsinns, den wir hier deutlich beobachten können, der wird auch stabil durch den Wandel kommen. Davon sind wir überzeugt.
Ja, das war's für heute. Wir hören uns heute beim Abendgebet wieder. Wir wünschen euch trotz all dieser Wahnsinnsmeldungen einen guten Start in die Woche.
Liebe Grüße, bis dann.
Was machst du jetzt?
Kaffee.
Ach was.